crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa nature.
Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch.
In der 11. Episode unseres Podcasts führt uns Sina durchs Labyrinth des Minotaurus. Wir lesen gemeinsam die Metamorphosen von Ovid, und zwar einige Abschnitte aus dem 8. Buch. Hallo Sina.
Hallo Jodok.
Schön braun gebrannt?
Nein, heute habe ich mich verkrochen, fast.
Wirklich? Mhm. Bei dem Wetter?
Naja, es war mir zu windig. Und ich finde ja auch, man muss sich irgendwie die Freiheits- und Frühlingstage ein bisschen sparen. Und wenn ich so auf den Wetterbericht gucke, dann kommt da, glaube ich, noch einiges auf uns zu in nächster Zeit.
Das ist unglaublich, oder? Mhm. Also, ich finde es großartig und ich genieße da jeden Tag.
Das freut mich. Was macht der Heuschnupfen?
Ach Gott, der macht einfach, aber ist mir eigentlich auch völlig egal.
Das klingt also super.
Ja, also er ist immer da, aber was soll ich? Also, ja. Nee, ich finde es unglaublich faszinierend. Man hört ja schon von Dürrewelle und so.
Ja, natürlich.
Also ich genieße es natürlich. aber ich habe letztens wirklich eine interessante Theorie gehört, warum das so sei.
Warum?
Und zwar, weil wir nicht mehr so viel Dreck in die Luft pusten, also keine Abgase, keine Flugzeug, Kerosin und so weiter, sind ja alles kleine Kerne, in denen sich quasi Feuchtigkeit sammeln kann. Und damit Tropfen entstehen und Wolken, braucht es so etwas, solche Kerne quasi, an denen sich Dinge anlagern.
Ach so.
Und es gibt die These, dass quasi das Fehlen der Wolken dadurch zu begründen sei, dass wir halt einfach die Luft nicht mehr so verschmutzen.
Ach, weißt du, dieses Anthropozän ödet mich irgendwie an. Für alles ist immer der Mensch verantwortlich. Man kann sich gar nicht mehr über die Jahreszeiten freuen. Ich gehöre sonst immer zu den Menschen, die irgendwie in hymnische Lobpreisungen darüber verfallen, dass ja die Jahreszeiten und auch das Wetter im Allgemeinen, aber vor allem, dass die Jahreszeiten so etwas der letzten Dinge sein, die der Mensch nicht selber beeinflussen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es die Menschen so glücklich macht, gerade die schönen Jahreszeiten dann zu erleben. Also das ist das, glaube ich, was die Menschen am Frühling so wunderbar finden, dass sie irgendwie gar nichts dafür können und jetzt sprießt alles wieder und sie haben schon fast nicht mehr dran geglaubt und jetzt kommt dieses Grün wieder und sie sind quasi einfach Teil dieser großen Entwicklung und nicht dafür verantwortlich. Und jetzt, was du mir jetzt erzählst, ist wieder so ein Fall.
Nee, oder aber man könnte ja auch sagen, jetzt ist es plötzlich mal so richtig natürlich. Mhm. Also ich finde auch wirklich, es hat sich etwas geändert. Die Morgen sind irgendwie frischer und die Tage werden dann heißer. Also eben weil halt so wenig da ist, was quasi davon abhält, dass die Strahlung weggeht.
Ja.
Die Smogglocke hat sich gehoben über Basel.
Aber die Sonne ist unglaublich stark schon, ja. Man verbrennt sich wirklich. Also ich habe mich auch schon ein bisschen verbrannt.
Oh, wirklich? Ja, ich werde braun. Ich genieße es.
Es ist unglaublich, wie uns auch der blödeste Smalltalk immer trotzdem Steilvorlagen für die Texte liefert, die wir lesen wollen. Jetzt kann ich nämlich sagen, ich habe heute,
hab heute
einen Text mitgebracht.
Bei dem man an der Sonne so ziemlich ins Schwitzen kommt.
Bei der es auch um die Hitze der Sonne geht, genau.
Ja. Also, ja, der Text handelt noch von tausend anderen Dingen.
Das stimmt. Und zwar auf engstem Raum.
Ja.
Also nachdem du mich zuletzt irgendwie mit springenden Punkten doch beglückt hast, dachte ich, ich versuche einmal das Glück zu retournieren und bringe etwas aus einer meiner bevorzugten antiken Textwelten mit. Mitgebracht habe ich einen ganz kleinen, fast zufällig ausgewählten Ausschnitt aus Ovids Metamorphosen.
Und zufällig? Also das gibt es ja selber nicht zu, oder?
Nein, so ganz zufällig war es nicht. Also nicht so, wie man das mit dem Vergil-Orakel macht, dass man einfach wahllos an irgendeiner Stelle aufschlägt und sich dann überlegt, was Vergil einem hat sagen wollen. Nein, das stimmt schon nicht. Aber die Idee, die ich hatte, war einfach nur, mit dir gemeinsam die wundervolle Beschreibung des Labyrinths zu lesen, dass Daedalus baut, weil das Labyrinth eine Figur, ist das Labyrinth eine Figur, eine Idee ist, die mich lange und immer wieder beschäftigt. Und, ja. Und Ovid gibt vom Urlabyrinth aller Labyrinthe, von dem Labyrinth, in dem das Monstrum der Minotaurus eingeschlossen war, eine, wie ich finde, wirklich berückende und unglaublich vielschichtige Beschreibung. Und die wollte ich mit dir lesen. Und wie es der Zufall will, oder eben nicht der Zufall, sondern Ovid.
Deine Textwahl.
Ja, genau. kommt danach noch so einiges, was man eigentlich auch nur zu gut wieder einmal lesen kann.
Ja. Das ist wahr. Stimmt. Nee, aber Labyrinth. Es ist nicht immer ein bisschen langweilig, weil dann läuft man ja rein und dann gibt es einfach einen Pfad, der sich verschlungen in sich selbst quasi rumwindet und man kommt da wieder raus. Also Labyrinth versus Irrgarten.
Ach so.
Ist das dasselbe für dich?
Ja. Naja, also ein Labyrinth ist für mich schon grundsätzlich sicher nicht einfach ein Weg, wo man wieder rauskommt unbedingt. Also das ist auch nicht, das ist, wie wir gleich sehen werden, auch nicht der Fall bei dem Labyrinth, das Daedalus baut. Aber ich weiß natürlich, woran du denkst, an diese prototypischen, eher kreisförmigen Labyrinthe.
Nee, das war für mich immer eine Frustration in der Schule. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ob es im Lateinunterricht war, aber zumindest wurde mir immer eingetrichtert, das, was ich da als Labyrinth bezeichne, sei doch gar kein Labyrinth, das ist ein Irrgarten. Und das war immer unglaublich frustrierend für mich und ich finde es jetzt sehr schön zu sehen, dass am Schluss dann doch ich recht hatte, der quasi diese beiden Dinge vermischt hat, weil offensichtlich du mich ja jetzt mit altphilologischer Kompetenz bestätigen kannst.
Also ohne irgendeinen Schulmeister beleidigen zu wollen, aber das scheint mir eine einigermaßen willkürliche Unterscheidung zu sein, die vielleicht irgendwie auf die Gartenkultur des Barock oder so zutrifft, wo man vielleicht eine solche Formenkunst unterscheiden kann. Aber ich glaube, für die Idee von Labyrinth, die ich im Sinn hatte, gilt das nicht. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass das Labyrinth schon dem Wort nach ein großes Rätsel ist. Also wir wissen bis heute auch nicht genau, was das Wort bedeutet und woher es kommt. Also wir haben dieses eine Graffito aus Pompeji, wo steht Labyrinth, hic habitat Minotaurus, oder? Stimmt, aber das erklärt ja noch nicht, was das bedeutet. Und ansonsten gibt es abenteuerliche Theorien über die Etymologie, von denen keine wirklich befriedigend ist. Und ich glaube, da fängt ja die Faszination schon an, dass man noch nicht einmal das Wort erklären kann.
Magst du denn die abenteuerlichen Theorien jetzt schon preisgeben?
Ich weiß.
Also ich weiß es nicht, aber du weißt es sicher besser, weil ich den Text jetzt nur überfliege. Ich sehe da das Wort Labyrinth gar nicht.
Genau, das kommt da gar nicht vor. Das ist eben das große Problem, dass auch die meisten Beschreibungen von Labyrinthen oder labyrinthischen Irrgärten das Wort gar nicht brauchen. Es kommt vor in antiken Texten, aber eben nicht an den Stellen, an denen man es erwartet. Deshalb sind diese Theorien auch eigentlich gar nicht so wichtig für diesen Text. Ich glaube, wichtiger ist tatsächlich die Beschreibung, bei der auch so unmittelbar evident wird, dass das Labyrinth gerade vielleicht seiner Vielschichtigkeit oder seiner vielfachen Deutbarkeit auch die große Faszination verdankt. Soll ich mal ein bisschen davon vorlesen?
Sehr gerne, aber ich würde dich schon bitten, kurz so die mythische Einordnung vorzunehmen, dass wir auch wissen, wo wir sind,
also,
und worum es da geht.
Genau. Also wir sind grundsätzlich einmal in Ovids Metamorphosen im 8. Buch, wenn ich mich nicht irre. Und das berühmte Labyrinth der Labyrinthe, das eben nicht den Namen Labyrinth trägt bei Ovid, das steht auf Kreta, wo Daedalus der berühmte Erfinder, Ingenieur, der Trickster, Genie, sein Exil verbringt, nachdem er aus Athen verbannt worden ist, und mit den Mythen um König Minos auf Kreta hat es insbesondere die Bewandtnis, dass da einiges an Monstrosität verhandelt wird, also dazu zu den Mythen, die an diesem Hof auf Kreta auch spielen, gehört derjenige eben auch um Pasiphae, die Frau von Minos. Und das sind so die Mythen, auf die man heute Schülerinnen und Schüler so ein bisschen mit Trigger Warning vorbereiten muss. Das ist die Geschichte.
Weil es um Vergewaltigung geht.
Wenn man jedes Mal, wenn das jedes Mal per Trigger Warning ankündigen würde, dann käme man gar nicht mehr heraus. Nee, da geht es darum, dass dass Pasiphae ja von einer zürnenden Gottheit mit der unstillbaren Liebe zu einem Stier bestraft wurde. Mhm. Und Daedalus, als der geniale Erfinder und Handwerker, der war, der ja tatsächlich eine hölzerne Kuh erfunden und gebaut hat, die es erlaubt hat, dass sie mit diesem Stier Sex hat. Das ist die erste Geschichte quasi.
Also irgendwie Minotaurus, da scheinen ja viele Stiere und
das
solche.
Minotaurus Viecher ist das Viech, was aus dieser Verbindung hervorgeht.
Genau.
Ganz genau. Ja. Und das heißt, wir haben dieses sodomistische Verbrechen der Königin quasi mit diesem Stier und die schändliche Frucht dieser Verbindung und die...
Da hört man schon die Altphilologen einfach wieder.
Es ist furchtbar, man kommt wirklich
uralten Sprech.
Man kommt wirklich aus diesem gestelzten Jargon kaum mehr raus, aber naja, davon ein anderes Mal. Ich wollte schon längst einmal ein Glossar machen mit deutschen Redewendungen oder Satzkonstruktionen, die nur Menschen verwenden, die Latein studiert haben oder vielleicht nicht mal studiert, einfach gelernt oder die zu lange im Lateinunterricht gelitten haben. Darunter fallen dann so Dinge wie etwas gereicht mir zu etwas. Das braucht niemand, der nicht Latein gelernt hat. Ist ja egal. Auf jeden Fall.
Aber es hat mit einer lateinischen Formulierung nichts zu tun. Es ist einfach so.
Doch, es ist die deutsche Hilfskonstruktion für eine gewisse Kasusverwendung für einen gewissen Dativ. Ich sehe. Egal, du musst mich bremsen. Es ist wie ja. Man muss den Minotaurus wegsperren.
Ja.
Und dafür braucht man jetzt das Labyrinth. Genau. Das ist die Vorgeschichte gewissermaßen der Stelle. Und jetzt,
aber warum geht dann überhaupt einer rein? Also, ja, ich glaube, wir lesen.
Wir werden in Teufelsküche kommen, wenn du jedes Mal anfängst, jeden antiken Mythos mit genau dieser Art der Fragerei aufzuhalten. Naja.
Aber das ist also ehrlich gesagt das, was mich bei diesen Mythen immer einerseits fasziniert hat und andererseits auch ein bisschen abgestoßen, dass man permanent solche Fragen stellen muss und kann. Und einerseits geht dann immer von einem Mythos der nächste, der wieder erklärt, warum dieser Mythos jetzt so funktioniert. Und andererseits sind diese Mythen halt oft auch irgendwie träumerisch und sind gar nicht in der Lage und wollen auch gar keine kausalen Begründungen geben. Mhm. Und das ist so irgendwie so ein Ding, was diese Mythen ausmacht und was mich einerseits fasziniert, und andererseits auch immer ein bisschen abstößt. Also ja, okay. Aber ja, lies.
Ich lese mal. Also der Anschluss vielleicht noch, das ist Buch 8 der Metamorphosen, Vers 157 müsste das etwa sein, weil du mich vorhin schon ausgelacht hast über meinen Sprech. Daher kommt er nämlich, dort heißt es in der Versübersetzung von Niklas Holzberg: Die Schande des Betts lässt Minos entfernen und im verschlungenen Bau dem Haus ohne Ausgang verschließen. Und jetzt kommt die Beschreibung, die ich meinte. Daedalus, weithin berühmt durch Erfindungsgabe beim Handwerk, baut das Werk, verwirrt die Erkennungszeichen und führt den Blick durch verschieden sich windende Umwege ganz in die Irre. Wie der Mäander spielt mit den klaren Wellen in Phrygien, fließt und wieder zurückfließt in unentschlossenen Gleiten und sich selber begegnend die kommenden Wellen erblickt und bald zur Quelle, bald zum offenen Meere gewandt den ziellosen Wasserlauf lenkt, so füllt unzählige Wege Daedalus an mit Verwirrung und wieder zur Schwelle gelangen konnte dann kaum er selbst. So stark ist die Täuschung des Bauwerks. Ich muss hier schon einhalten, weil ich jetzt nicht umhin kann, wenigstens ein bisschen der lateinischen, des lateinischen Textes auch zu lesen, damit man den Klang des Labyrinths vielleicht auch einmal hört. Oder möchtest du vorhin noch eine Warum-Frage stellen?
Ich hätte noch ganz viele Warum-Fragen, aber ich lasse dich mal lesen und genieße.
Daedalus ingenio fabrae celeberrimus artis ponitopus turbatque notas et lumina flexu ducit in errorem varia rambage viarum. Non secus ac liquidis frigius maeandrus inundis ludit et ambiguo lapsum refluitque fluitque occurrensque sibi venturas adspicidundas et nunc ad fontes nunc ad mare versus apertum incertas exerceda quasita Daedalus implet innumeras errore vias vix quipse reverti ad limen potuit tant Tast Fallacia Tecti.
Hat einen gewissen Schwung, das kann ich nicht abstreiten.
Das ist tatsächlich absolut.
Aber auch sehr schön gelesen.
Vielen Dank. Es ist wirklich etwas, was man bei Ovid einfach nie müde wird, finde ich. Das, auch das laute Lesen. Völlig unabhängig davon, wie viel man davon im Lesen versteht. Man merkt irgendwie, dass diese Sprache eine Musikalität hat und die Art und Weise, wie sich die Klanglichkeit, die Musikalität dieser Sprache dann auch mit dem Sinn verbindet, ist einfach eins ums andere Mal eine Entdeckungsreise wert. Also ich kann das wirklich nur jedem, der irgendwie sein altes Latein wieder einmal hervorkramen will, empfehlen, wieder einmal in die Metamorphosen zu schauen und ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Mhm. Und in dieser Passage, finde ich einfach, gibt es so viele kleine, bemerkenswerte Formulierungen, die eben für mich die Faszination der Stelle ausmachen. Aber fang mal an zu fragen. Ich bin ganz gespannt, was...
Ach nein. Also, was mir jetzt natürlich aufgefallen ist, ist, und ich glaube, das dürfte jedem beim Lesen, ist dieses Refluitque, Fluitque, diese doppelte Wiederholung. Die natürlich eben dieses Fließt und Zurückfließt, das Hin und Her quasi irgendwie auch in den Text übersetzt. Die Frage, die sich für mich irgendwie sofort stellt, ist, ja, warum muss denn an der Oberfläche des Textes quasi in der Sprache genau dasselbe passieren, wie das, was geschildert wird? Ist das nicht doppelt gemoppelt und darum langweilig?
Also erstens möchte ich keineswegs gesagt haben, dass dem tatsächlich in dieser Art der bloßen Entsprechung immer so ist. Also so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt zwar zahlreiche Beispiele für das, was unter den klassischen Philologinnen auch Mimetic Syntax heißt, also auch quasi Wortstellungen, die den Sinn auch des Satzes nachahmen. Und natürlich kann man hier ganz grundsätzlich davon sprechen, dass der Text ja selbst in gewisser Weise ein Labyrinth ist. Also zum Beispiel in der einen Zeile weiter oben, wenn es heißt variaram vage viarum, dann ist ja für mich in dieser Nähe zwischen dem variarum viarum ist ja dieses das Herumirren gewissermaßen vorweggenommen. Vielleicht aber spreche ich da auch zu sehr aus der Perspektive eines Menschen, der nur zu gut um die Nöte von vielleicht auch jüngeren Schülerinnen und Schülern weiß, die sich in einem lateinischen Text zurechtfinden wollen. Denn das ist tatsächlich, finde ich, ganz bemerkenswert. In gewisser Weise ist das natürlich auch eine metatextuelle, metapoetische Stelle, was die Lektüre des Textes angeht, oder? Denn was macht man denn eigentlich beim Lesen die ganze Zeit anderes, als eben die Nota oder die Hinweise irgendwie, die Versteckten zu suchen, die aber eben in diesem Fall verwirrt sind, oder?
Aber das ist wirklich der erste Punkt, wo ich irgendwie nicht ganz mitgehen mag bei der Schilderung dieses Labyrinths. Erkennungszeichen braucht man das in einem, also es gibt da einfach gewisse Öffnungen, gewisse nicht, wenn ich mir das jetzt irgendwie ausmale, also wenn wir das klassische Barocklabyrinth nehmen mit den Hecken, dann gibt es halt da quasi einen Weg und den anderen, aber wo braucht es da noch quasi Erkennungszeichen.
Also ich stelle mir vor, dass das Ganze ist ja gebaut. Also ich nehme nicht an, dass das Daedalus sich hier als Gärtner betätigt, sondern ich stelle mir ein Gemäuer vor. Also man hat das historische Labyrinth ja unter den Fundamenten des Palastes gesucht. Also man meint, Minos Palast auf Kreta gefunden zu haben und darunter sucht man eigentlich auch das Labyrinth. Also so stelle ich mir das vor. Also
ein Höhlensystem.
Genau, also ein Gängesystem, einer Art Keller, oder? Und die Idee, also was, so wie ich mir das erkläre, ist tatsächlich einfach, dass man halt zuschaut, dass das, was vielleicht an einzelnen Wänden noch als charakteristisch hervorsticht, oder? Und was zur Orientierung dienen könnte, dass das sehr bewusst dann beseitigt wird, oder? Damit man nicht sagt, hier ist dieser hervorstehende Schein oder da wächst diese Pflanze oder keine Ahnung, oder? Sondern, dass man eben die Erkennungszeichen gewissermaßen bewusst verwirrt oder vielleicht auch einfach beseitigt. Und das ist ja tatsächlich das, was dann die Desorientierung auch stiftet, oder?
Also das Spannende finde ich dann als Nächstes, dass es heißt, führt den Blick und nicht führt den Schritt. Also es ist eine Verwirrung jetzt zunächst der Augen und nicht quasi des Weges.
Und hier kann man ja auch zuerst
orientieren und das schon scheint zu scheitern.
Und hier finde ich eben, gibt es auch eine gewisse, vielleicht fast ironische Oszillation eben auf diese metatextuelle Ebene, oder? Wo ich schon finde, dass der Text da auch mit dem Wissen darum spielt, dass er eben ein Text ist, der gelesen wird, oder? Und da ist natürlich, oder, du hast auch Latein gelernt, oder? Wie oft hat man nicht gestöhnt, weil man meinte, übereinstimmende Kasus oder einfach zusammengehörige Wörter entdeckt zu haben, weil sie so genauso aussahen, oder? Als gehörten sie zusammen. Wie oft hat man nicht quasi schon vermeintlich das Licht am Ende des unendlichen Satztunnels entdeckt, oder? Um dann festzustellen, dass das die falsche Abzweigung war.
Aber das ist jetzt schon sehr 2000 Jahre später herinterpretiert. Ja? Also man würde jetzt den Gebildeten darüber, die sich das im ersten Jahrhundert vor Christus zu Gemüte geführt haben, schon zutrauen, dass sie ihre Sprache so gut beherrschen, dass sie eben nicht in die Irre geführt werden.
Natürlich ist es nicht vergleichbar mit der Art von Kniffelarbeit, die wir oder vor allem die Schülerinnen und Schüler heute leisten müssen. Aber trotzdem bleibt natürlich die Tatsache, dass das Lateinische und gerade die römische Poesie eine sehr freie Wortfolge ja geradezu zelebriert, oder? Das bleibt auch für den zeitgenössischen Leser oder erhalten, oder? So dass man tatsächlich einfach auch beim Hören aufmerksam sein muss, oder? Auch die Idee, wenn man das in einer Rezitation hört, oder?
Und dann kommt dieses Bild des Mäanders, also offensichtlich eines Flusses, der sogar so heißt, den wir einfach für das Mäandrieren mittlerweile kennen. Ja. Also quasi
das aber nach dem Fluss benannt ist.
Genau, in Schlingen legen, links und wieder rechts und hin und zurück. Aber das ist dann natürlich nur eine Spur.
Ja, natürlich. Also da muss ich dir recht geben, an dieser Stelle, wenn man jetzt das bloße Mäandermuster oder auch den Fluss sich vorstellt, dann ist es tatsächlich nur ein Weg. Und das ist auch das, was das klassische Labyrinth, das man eben dann einfach einmal durchschreitet, um dann zuletzt wieder herauszukommen, ausmacht, oder?
Und zugleich, natürlich geht es da um eine geografische Schilderung, aber für mich stellt sich in der Schilderung mit dem Fluidere Fluidque schon auch die Frage, ob nicht irgendetwas wie Tidenhub, also quasi das Hin- und Zurückwallen des Wassers selbst quasi gedacht ist. Obwohl es hier eigentlich ja nur quasi darum geht, dass, ja, wenn man sich so vorstellt, quasi, wenn diese Mäander quasi parallel zur Küste verläuft, der Fluss mal wegläuft und man wieder zur Küste hin und ihr mal näher kommt und dann wieder weg. Und natürlich, und das wird hier sehr betont, sich immer wieder selbst
begegnet. Genau, und ich meine, da hast du schon recht, oder? Also die Art und Weise, wie der Mäander hier fast personifiziert ist, oder? Wenn es heißt, Occurrens quisibi, also sich selber begegnend, dann die kommenden Wellen erblickt. Also er erblickt die kommenden Wellen, oder? Was insgesamt ja eigentlich ein ziemlich paradoxes Bild für einen Fluss ist.
Und du bist natürlich jetzt die, die auch hier wieder alles auf den Text überträgt und sagt, ja, das ist halt der Blick, den man beim Lesen quasi immer wieder an sich selbst vorbeischickt, weil man von Zeile zu Zeile springt und immer wieder nach links und nach rechts und nach links geht.
Würde ich meinen, ja. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, aber natürlich, die Allegorie des Lesens ist nicht meine, oder? Dass der Gang in den Text einem Gang in einem Labyrinth gleicht. Und auch wenn wir das jetzt nicht so wahnsinnig literaturtheoretisch perspektivieren müssen, ist es doch auch das, was ja das Labyrinth zu einem jahrtausendealten spirituellen Symbol jetzt auch gemacht hat, oder nämlich genau dies, dass man sich auf dem Weg durch das Labyrinth immer wieder selber begegnet, oder? Also ich glaube, das ist schon ein wichtiges Implikat gewissermaßen dieses verschlungenen Gangs, oder? Sich selber zu beobachten, an sich selbst vorbeizukommen und seinen Weg gewissermaßen nachzuvollziehen oder in dieser Begegnung.
Und trotzdem bin ich nicht überzeugt, ob der Mäander das richtige Bild ist, um ein Labyrinth im Sinne eines Irrgartens quasi zu schildern. Denn das Wasser darin, aristotelisch gesprochen, weiß ja genau, wo es hin muss. Und das fließt ins Meer. Auch wenn es viele Umwege nimmt, das ist eben gerade nicht ziellos in diesem Sinne.
Vielleicht führt uns Ovidia in die Irre mit seinem...
Das mag sein. Aber, also... Es ist mir rätselhafter immer geworden, je weiter ich hier bohre.
Mhm. Was ja nicht die schlechteste Qualität deines Textes ist.
Wollte ich nicht sagen. Also ich lasse mich durchaus begeistern davon, aber ich habe noch eine gewisse Skepsis. Das kann ich nicht abstreiten. Ja. Mhm.
Aber die Idee, oder, dass Daedalus selbst kaum zurückgefunden hat, die hat mir eigentlich immer schon beim ersten Lesen schon, kann ich mich noch erinnern, hat mir das eigentlich ganz besonders gefallen. Weil es auch so eine unglaublich unrealistische Vorstellung ist, oder? Dass dieser grandiose Baumeister, den man sich hier wirklich so als einen Ingenieur mit Überblick vorstellt, oder dass dieser sich in seinem eigenen Labyrinth verläuft.
Ja gut, also da wird man jetzt kritisch, ideologiekritischerweise sagen müssen, hat da sicher noch ein paar hunderttausend Sklaven gebraucht. das hat er sicher nicht selber gemacht.
Natürlich, das hat er ganz alleine gemacht.
ist es schon ein Unterschied, ob man etwas auf einen Plan kritzelt und sich quasi was ausdenkt oder ob man es dann wirklich selber baut oder quasi dann betritt. Also das ist wohl die Unterscheidung, auf die es hier hinausläuft. Einerseits die Perspektive quasi Gottes, der quasi runterschaut und das ganze Labyrinth vor sich offen liegen sieht. Mhm. Und der das dann auch so beschreiben kann und vergleichen, wie jetzt hier der Erzähler. Und dann sogleich aber auch der Baumeister, der sich in den Text, ich spiele jetzt das Spiel auch oder eben ins Labyrinth hineinbegibt und sich dann plötzlich selber nicht mehr herausfindet. Mhm. Also, das finde ich sehr klug gemacht. Das ist
was. Das ist auch ein Motiv, das wollte ich hier nur anfügen, dieser letzte nach der Diärese, dieser nachdrückliche Satz, tan tast fallacia tecti, so stark ist die Täuschung des Bauwerks. Das ist eine beinahe omnipräsente Faszination der Metamorphosen überhaupt, die Kunstwerke, die gewissermaßen sich selbst, also ihre Künstlichkeit übertreffen, gewissermaßen eben auch sogar ihre Künstler, diejenigen, die sie erschaffen haben, oder überflügeln, oder
gut, das ist jetzt natürlich genau der Gedanke, den wir gestern, also in der letzten Folge quasi gedacht haben, dass man etwas in Gang bringt mit ganz einfachen Regeln und dann irgendwie selber die Kontrolle darüber verliert.
Genau, das ist auch aber auch ein zum Beispiel ein Motiv in der berühmten Pygmalion-Episode, wo es um die lebensechte Statue dieser wunderschönen Frau geht, diese berühmte Formulierung Adeo Ars latet artesua, also die Kunst, also die Künstlichkeit gewissermaßen sich sich selbst verbirgt. Also das ist halt die höchste Kunst, darin dann auch besteht, diese Kunst wieder zu verbergen.
Und eine Geschichte, die uns in der Psychopathologie die Agalmatophilie beschert hat.
Musst du das erklären?
Nee, aber das war mal ein Passwort von mir vor ganz langer Zeit. Mittlerweile kann ich das aussprechen.
Also es funktioniert aber schon ziemlich gut hier mit der psychoanalytischen Sitzung, die wir unweigerlich begonnen haben mit dem Gang ins Labyrinth.
Fürchte schon, ja. Willst du mal weiterlesen?
Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Wo waren wir? Also es geht einigermaßen unvermittelt weiter und zwar auch in einem einigermaßen hohen Tempo. Hier nun verschloss er die Doppelgestalt des Stiers und des Manns und zweimal wurde das Monster genährt durch attisches Blut, das dritte der alle 9 Jahre gezogene Lose bezwang es.
Also das versteht ja nur, wer die Geschichte kennt.
Genau. Soll ich die Geschichte einspielen?
Ja, gerne.
Oder willst du mal, was du aus der Erinnerung noch weißt? Weil ich glaube, ich weiß etwa gleich viel zu.
Ach, fürchte. Also da werden quasi als Blutopfer in die Zeit, muss offensichtlich Athen noch ein Untertan gewesen sein von Kreta, jeweils alle 10 Jahre Jünglinge oder Jungfrauen vermutlich hingeschickt werden, die quasi zur Besänftigung dieses Monsters ins Labyrinth hineingeschickt werden. Und wenn ich mich nicht täusche, schließt dann da die Ariadne-Sache.
Ganz genau.
Die sich dann quasi mit ihrem Faden da wieder irgendwie raus...
Ja, es ist nämlich schon lange Zeit, dass endlich wieder mal ein richtiger Held die Bühne des Metamorphosentextes betritt. Und der kommt dann in der Gestalt von Theseus. Und Theseus ist dann eben der, um die Frage zu beantworten oder vielleicht auch nicht zu beantworten, die du zuvor gestellt hattest, der eben in dieses Labyrinth hineingeht, um ein für alle Mal aufzuräumen mit dem Monster. Overcoming the Monster, glaube ich, Nummer 2 der 7 Basic Plots. und das ist, was hier in unglaublicher Kürze eigentlich danach erzählt wird.
Es wird nicht nacherzählt, es wird vorausgesetzt, dass die Leute
genau,
schon kennen.
Es wird angedeutet.
Es ist ein Insider-Joke.
Genau. Also ein Joke nicht mal, sondern einfach nur das eben Get Abstract oder so. und tatsächlich ist Ariadne, ist es die Theseus mit dem berühmten Ariadne-Faden versorgt, der es ihm erlaubt, aus dem Labyrinth dann wieder zurückzufinden, nachdem er das Monster darin erschlagen hat. Und auch das kommt hier eigentlich gar nicht vor. Was man im Folgenden noch wissen muss, ist, die fliehen dann zu zweit, Ariadne, also Theseus nimmt Ariadne mit. Dort variieren, glaube ich, soviel ich weiß, auch die verschiedenen Mythen oder die Versionen des Mythos, die wir haben. Aber am Ende kommt immer dasselbe raus. Ariadne wird auf Naxos zurückgelassen. Also Theseus fährt dann alleine weiter. Darum, oder das vor allem spielt eine Rolle dann in der folgenden Textstelle, Ariadne, die zurückgelassen wird und dann ein gewisses Verhältnis eingeht oder auch nicht, eben je nach Version des Mythos, mit Dionysos, dem Gott des Weins, der da auch unter dem Namen Liebe vorkommt im Folgenden. Das ist Übername des Dionysos. Es gibt Mythen, die quasi in der Version der Geschichte ist es so, dass Ariadne eigentlich auch Dionysos versprochen war als Gattin. Das wird hier alles gar nicht gesagt. Hier geht es eben nur um die Metamorphose. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ovid hat natürlich schon ein Bewusstsein für die thematische Kohärenz seines großen Epos, wenn man es so nennen will. Es geht ja nämlich um Verwandlungen und hier kommt jetzt wieder einmal eine Verwandlung. Also noch einmal. Hier nun verschloss er die Doppelgestalt des Stiers und des Manns und zweimal wurde das Monster genährt durch attisches Blut, das dritte der alle 9 Jahre gezogene Lose bezwang es. Als dann mit Hilfe der Jungfrau, Ariadne, das schwer zu findende Tor, aus dem nie einer zurückkam, durch Rückwärtsrollen des Fahrtens fand, des Aegeus Sohn, entführte er gleich die Minois, immer noch Ariadne, fuhr nach Dia und ließ die Gefährtin grausam an jenem Strande zurück. Der verlassenen und vieles Beklagenden brachte Liebe, Dionysos Umarmung und Hilfe. Damit durch ein ewiges Sternbild er sie berühmt machte, nahm er vom Kopf ihr die Krone und warf sie hoch zum Himmel empor. Durch zarte Lüfte nun fliegt sie, während des Flugs werden die Gemmen zu strahlenden Feuern und sie nehmen die Form einer Krone bewahrend im Zentrum zwischen dem knienden Mann und dem Schlangenträger den Platz ein.
Wunderbar, die Erlösung jeder Frau, zum Sternbild zu werden.
Nicht einmal, nur ihr Schmuck wird zum Sternbild. Aber das ist ja eigentlich auch die Hauptsache, oder? So an der Frau. Das Krönchen. Also es geht tatsächlich um die Entstehung dieses Sternbilds, des Diadems, also das quasi jetzt hier als das Diadem der Ariadne erscheint. Und du hast es natürlich nicht verpasst, Jörg, mich darauf hinzuweisen, dass der lateinische Text hier einmal mehr beinahe prophetisch, nein, das ist zu viel gesagt, aber auf jeden Fall natürlich unter den heutigen Bedingungen resoniert. Soll ich das lesen oder möchtest du? Ich will dir überhaupt nicht verwirren.
Ist ja nichts Besonderes.
Wo fange ich jetzt hier am besten an? Also, da heißt es Liber Tulit, das ist mitten im Vers, utque perenni sidere clara foret, sum tam de fronte coronam imisit caelo tenues volatilla per auras, dunque volat gemainiti dos vertuntur in ignis, constituntque locos peciere manente coronae.
Also es wäre schon nett, wenn man die Corona den Leuten von der Stirn oder vielleicht besser von der Lunge nehmen würde und einfach in den Himmel hinauf.
Weit schmeißen und sie dort oben lassen, wo sie als Sternbild blinkt.
Ja. Viele Übersetzungen sind immer die schönsten Übersetzungen.
Stimmt. Und bei Ovid könnte man viele machen. Wäre auch mal ein Projekt, oder?
Sicher.
Was mir jetzt beim Wiederlesen der Metamorphosen aufgefallen ist oder vielleicht einfach heute auffällt, sind die Bewegungschoreografien, vielleicht ist das ein zu starker Begriff, aber doch, die Bewegungen, die irgendwie miteinander eben eine Art Choreografie ergeben, also beginnend mit diesem Labyrinth, das ja eigentlich fast nur Bewegung ist.
Also links, rechts.
Links, rechts, links, rechts. Oder verwirrende Bewegung. Und zurück, dann die Fluchtbewegung zunächst. Und hier jetzt diese weit ausgreifende Wurfgeste, wie ich mir sie vorstelle. Und der Flug durch die Luft, der ja tatsächlich die nächste Episode antizipiert, die zu den berühmtesten der gesamten Metamorphosen gehört.
Das war das eine Ende der Parabel und das zweite folgt zugleich. Genau.
Daedalus war unterdessen voll Hass auf das lange Exil und Kreta und angerührt von der Liebe zum Land der Geburt vom Meere eingeschlossen. Er sagte, versperrt er auch Land und Wasser, der Himmel ist doch für uns frei. Den Weg lasst uns gehen. Mag er auch alles besitzen, besitzt doch Minos die Luft nicht, sprach's und widmet sich noch nicht betriebener Wissenschaft, macht so neu die Natur. Denn Federn liegt er in Reihe, so dass man glauben könnte, sie wären am Abhang gewachsen. Allmählich steigt die ländliche Flöte so an mit ungleichen Rohren. Dann verbindet er die in der Mitte mit Garn und mit Wachs die unteren, gibt eine kleine Krümmung den fertig verknüpften, ganz wie bei richtigen Vögeln. Und es stand daneben der Knabe Ikarus, ahnte nicht, dass Gefahr für sich er berührte, haschte bald mit strahlendem Antlitz nach Federn, die leicht ein Lüftchen bewegte, knetete bald mit dem Daumen das gelbe Wachs und behinderte so durch sein Spiel die erstaunliche Arbeit seines Vaters. Nachdem ans begonnene Kunstwerk er letzte Hand gelegt hatte, schwang sich im Gleichgewicht in die beiden Flügel der Meister selber, bewegte die Lüfte und schwebte. Dann unterweist er den Sohn. Ich mahne dich, Ikarus, sprach er, halte die mittlere Bahn, damit nicht, wenn du zu tief fliegst, schwer macht die Federn die Flut, wenn zu hoch das Feuer sie anbrennt. Flieg zwischen beiden. Ansehen darfst du dir nicht den Bootes, auch nicht Helike, nicht das gezückte Schwert des Orion. Zieh deine Bahn, ich führ dich. Und gleichzeitig leert er ihn Fliegel und passt seinen Schultern die Flügel an, die ihm neu sind. Während er werkelt und mahnt, benetzen Tränen die greisen Wangen. Dem Vater zittern die Hände. Er küsst seinen Sohn. Das sollte dann nie wieder sein. Und darauf, von den Federn erhoben, fliegt er sich um den Gefährten sorgend voraus, wie ein Vogel, der aus dem hohen Nest seine zarte Brut in die Luft führt, mahnt ihn, ihm nachzufolgen und zeigt ihm die schädlichen Künste. Irgendjemand, der Fische gerade fing mit der zitternden Angel oder ein Hirt auf den Stab, auf die Pflugterz sich stützend, ein Bauer sah sie und staunte und hielt sie, da sie ja den Äther durchmessen konnten, für Götter. Und schon lag links die Insel der Juno, Samos. Hinter sich hatten sie Delos und Paros gelassen, rechts war Lepinthos, war auch das an Honig so reiche Kalymne. Als der Knabe begann, sich des kühnen Flugs zu erfreuen und den Führer verließ und vom Drang nach dem Himmel ergriffen, höher nahm seinen Weg. Die Nähe der zehrenden Sonne machte weich das duftende Wachs, die Fessel der Federn, schon ist's geschmolzen. Er rudert mit nackten Armen, bekommt, weil ihm das Ruderwerk fehlt, nie keine Luft mehr zu fassen. Und sein Mund, der den Namen des Vaters ausruft, verschlingt das bläuliche Wasser und dieses bekam von ihm seinen Namen. Aber der arme Vater, nicht Vater mehr. Ikarus, rief er, Ikarus, rief er, wo bist du? Wo soll in der Welt ich dich suchen? Ikarus, rief er noch, da erblickt er die Federn im Wasser und verwünscht seine Kunst und birgt den Leichnam im Grabe. Auch dem Land wurde dann das bestatteten Name gegeben.
Ich habe dich jetzt lesen lassen, weil das natürlich eine sehr schöne und plötzlich mal doch auch ein bisschen länger ausgeführte Episode ist, die sich irgendwie so sehr schön in einem lesen lässt auch.
Ja.
Und die natürlich so unglaublich traurig und tragisch ist. Und die ich ganz persönlich immer irgendwie so ein bisschen unangenehm fand. Ein bisschen,
Kannst du das beschreiben?
Die Botschaft ist ja eigentlich die, ach, ja, Schuster bleibt dabei bei den Leisten, flieg nicht zu hoch, sei nicht zu hybrisch, versuche einfach mal unten zu bleiben.
Mach, was deine Eltern sagen.
Ja, das auch noch, aber das, ja, sowieso. Aber ich meine, auch der Vater ist ja irgendwo ein verspielter kleiner Junge, der eben dann etwas wagt, was den Menschen nicht gegeben ist und der dafür natürlich in gewisser Weise noch den höheren Preis zahlt.
Genau. Das ist dein.
Ikarus hatte wenigstens noch Spaß dabei.
Ja, das ist ein Grundproblem beim Lesen von Ovid. Das natürlich, also das auch spezifisch natürlich der Metamorphosen, oder? Das Grundmuster, das sich immer wieder wiederholt, ist die Bestrafung von Menschen, die eben ihr Maß nicht kennen, oder? Die sich der Hybris schuldig machen, die über den irdischen Bereich, der ihnen zusteht, gewissermaßen hinaus wollen, oder?
Aber findest du das nicht unglaublich moralistisch?
Doch, natürlich. Und ich meine, und das wäre auch der nächste Satz gewesen, zumal es das, die auch eine der erfolgreichsten Rezeptionsschienen, die diesem Werk zuteil geworden ist, oder? Und ich glaube, die Hauptaufgabe aller Menschen und gerade derjenigen, die Ovid noch vermitteln, besteht eben darin, diese Lesart als nur eine und nicht einmal eigentlich die interessanteste oder auch überzeugendste dann auch dastehen zu lassen.
Wobei ich da dann wirklich mein Misstrauen auch gegenüber dem Lateinunterricht zum Ausdruck bringen möchte. Also die Lehrer schicken ihre Kinder ja dann, die Eltern zumindest, die Gutbürgerlichen schicken ihre Kinder ja garantiert nicht darum, in den Lateinunterricht, weil sie wollen, dass du ihnen noch 10 andere schöne Lesarten beibringst, sondern sie wollen es genau wegen dieser einen.
Ja, natürlich.
Meinst du das nicht?
Ach, willst du mich jetzt
sehen? Sehr viele Lateinlehrer auch.
Ja. Ich, ehrlich gesagt, meine eigene persönliche Erfahrung, und zwar wirklich genau mit diesem Text, war tatsächlich die umgekehrte. Ich hatte mich auch gefreut irgendwie auf die Rebellion der jungen Menschen gegen diese furchtbare konservative Ideologie, die aus dieser Episode spricht. Und als ich dann so ganz rhetorisch gefragt habe, was soll denn da jetzt die Moral sein? Flieg nicht zu hoch und so weiter. Da war eigentlich die Meinung, war so grundsätzlich, ja, aber stimmt halt schon, oder? Weil Es hat.
Ja, die Schulbildung hat schon funktioniert.
Ja, ja.
Das humanistische Gymnasium war erfolgreich.
Ich will das vielleicht nicht ganz alles auf die Schulbildung selber schieben. Also ich glaube, es hat viel mit der gesamtgesellschaftlichen Stimmung zu tun. Ich weiß nicht, ob Stimmung das richtige Wort ist. Aber tatsächlich habe ich beobachtet, dass zumal in den Kreisen, in denen ich unterrichten durfte, irgendwie ein höheres Sicherheitsbedürfnis, glaube ich, herrscht, als irgendwie ein Drang zum Erproben von Grenzen oder zum Ausprobieren von verbotenen Dingen. Also,
magst du denn ein paar verbotene Lektüren noch präsentieren? Also, wie man das denn sonst lesen kann?
Ach so. Also ich finde...
Na, wenn du schon so groß sagst, man könnte 10 andere, die besser sind.
Ach, ich wollte jetzt natürlich keine großartigen Thesen anbieten. Du und ich wissen nur zu gut, welch satirischen Spott Menschen verdient haben, die zu gewagte allegorische Lesarten von solchen Texten sich ausdenken. Ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass ja die Beschreibung dieser Szene nicht von vornherein, meine ich, auf diese Moral angelegt ist und eben auch nicht ihre Erfüllung findet in diesem Absturz. Man kann das so sehen, es gibt, wie gesagt, ein entsprechendes Muster in den Metamorphosen. Aber was ich jetzt auch jetzt beim Wiederlesen einfach so faszinierend finde, ist, wie einem doch noch jedes Mal der Freiheitsdrang auch ansteckt.
Das ist wahr. Also diese Schilderung, wenn man da runter sieht auf die Insel und da links und da rechts schon die Inseln an sich vorbeiziehen sieht, das spricht wirklich an.
Und die auch zuvor, oder? Das Basteln, der Beginn des Projekts, das Basteln und dieser wunderbare Moment, wo Daedalus zum ersten Mal die Flügel anprobiert und schwebt. Was gäbe ich dafür, das einmal auszuprobieren?
Gut, also da hatte ich jetzt so ein Jesus-Bild im Kopf.
Wirklich? Leider.
Ja, also so, ganz ehrlich, den Isenheimer Altar da im Elsass, ja, wo Jesus so schwebend dasteht und die Finger in die Höhe reckt. Ja, ich hab's geschafft.
Wäre auch nicht schlecht.
Naja, also die rührendste Szene, die sicher auch darauf angelegt war, ist natürlich da, wo der kleine Ikarus, der ganz offensichtlich doch noch ein Kind zu sein scheint, dem Vater, dem Greisen quasi ins Werk pfuscht und quasi mit dem Wachs zu spielen beginnt. Das war die Szene, die ich da wirklich irgendwie nochmal in einer ganz besonderen Weise schön fand.
Da wird einem auch nicht ganz klar, wie alt das Kind tatsächlich ist.
Und das wäre jetzt wieder so eine, aber woher kommt das überhaupt? Ja, also wenn der Daedalus schon so alt ist und schon so lange im Exil sitzt, wie hat er das gezeugt? Wo hat er das aufgetrieben?
Und ist das jetzt, also du.
Vor allem, weil das Kind ja offensichtlich unglaublich jung ist.
Eben, also das Kind ist so verspielt, dass es dann noch quasi in den Wachs hineinknetet.
Ja, genau. Ja.
Aber man nimmt es mit auf einen Flug, oder? Und auch die bildlichen Darstellungen, die man kennt, die zeigen kein kleines Kind, oder? Die zeigen so einen Jüngling, also vielleicht einen Teenager, oder? Also, aber tatsächlich. Und in dem Sinne ist es vielleicht auch nicht ganz wahr, dass ich gesagt habe, es ist gar nicht auf diese Moral angelegt, weil es gibt natürlich dieses Foreshadowing, oder? Ikarus ahnte nicht, dass Gefahr für sich er berührte, oder? Aber was ich eben meine ist, man kann ja darin auch einfach vor allem das Urmenschliche entdecken, oder? Dass sich der Mensch eben halt dann doch nie wird davon abhalten lassen, solche Dinge zu versuchen. Und davon erzählen die Metamorphosen, glaube ich, in einem viel größeren Teil, oder? Also der Abschutz ist ein kleiner Moment. Das Wichtige kommt vorher, oder? Die Art und Weise, wie Daedalus die Federn anordnet, dass das Flügel ergibt.
Oder um es zu schildern, wenn man statistisch betrachtet, ist der Tod völlig vernachlässigbar. Man lebt und man lebt und man lebt und man lebt und man lebt. Und dann ganz, ganz kurz am Schluss, da stirbt man. Also, wenn man das jetzt quasi so mittelt dazu, dann kann man den Tod völlig vergessen.
Genau, und dann kann man sich nur noch fragen, möchte man lieber sterben, nachdem man es quasi bis fast ganz oben geschafft hat und alles gesehen hat, was man vielleicht sehen wollte und so ein bisschen heiß geworden ist, oder möchte man die ganze Zeit in so einer mittleren Lage, ruhig, gleichmäßig, gleichförmig dahin Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ein unglaublich schönes Schlusswort. Danke, Sina. Und auch danke für den Text. Vielleicht habe ich manchmal ein bisschen skeptisch gespöttelt, aber ich habe doch wirklich große Freude dran gehabt. Also das war schon schön, dass du den mitgebracht hast.
Dann hoffe ich, dass du heute vom Fliegen träumst.
Ja, das wäre schön.
Bis bald.
Ja, bis bald. Tschüss.
Tschüss.